Think, Try, Transform, der Podcast zum Ruhr Innovation Lab. Zu Gast heute Professor Doris Reiter. Sie ist Geschäftsführerin der Graduate School of Physics in Dortmund, die es seit 2022 gibt. Und sie ist Wissenschaftlerin auch zugleich. Und Dr. Christiane Wöhner. Sie ist hier in der Funktion als Executive Director der Research School in Bochum. Und das bereits seit der Anfangszeit, seit 2006. Herzlich willkommen und wirklich schön, dass wir heute gemeinsam über das Thema Next Generation Science zu sprechen kommen. Also die Ausbildung zukünftiger Forscherinnen und Forscher. Wirklich schön, dass Sie da sind. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Liebe Frau Reiter, liebe Christiane, ich hatte jetzt kurz erwähnt, in welcher Funktion Sie hier sind. Das ist jetzt eine Funktion des Wissenschaftsmanagements. War das ein Weg, der für Sie klar war? Hat sich das so abgezeichnet oder ist das etwas, was sich quasi im Laufe der Zeit ergeben hat?
Ja, erstmal vielen Dank und guten Morgen. Ja, meine Reise, ich bin gestartet als Wissenschaftlerin tatsächlich nach der Promotion. Ich bin von Haus aus Biologin, Pflanzenphysiologin und habe auch danach dann noch als Postdoc gearbeitet. Ich wollte unheimlich gerne in die Medizin, weil mich das schon immer interessiert hat, weil ich vorher auch eine Ausbildung gemacht habe als MTA. Ich komme aus einem nicht akademischen Haushalt. Für mich war Universität nicht so wirklich ein Begriff. Und habe mir das dann alles selber erschlossen und habe dann auch promoviert. Und wie gesagt, dann kurzer Abstecher in die Medizin. Und dann kam das Leben dazwischen. Dann habe ich 2 Kinder bekommen. Und zur damaligen Zeit, das ist ja auch schon eine Weile her, und habe mich dann aber wieder an die Universität gewandt. Weil ich gedacht habe, wenn jemand weiß, was ich mal konnte, dann ist es hier verortet. Und tatsächlich hat mein damaliger Doktorvater gesagt, da wird eine Stelle frei in einem internationalen Graduiertenkolleg. Machen Sie das mal. Ich sagte, weiß ja gar nicht, was es ist. Und doch, das können Sie. Und dann habe ich das erstmal gemacht. Und dann habe ich gemerkt, es macht mir unheimlich viel Spaß, jetzt gar nicht unbedingt selber in der Forschung zu sein. Aber ich war nach wie vor in meiner Biologie und habe dann angefangen, halt etwas zu koordinieren. Also die Wissenschaftler an sich zu koordinieren. Und ich fand das faszinierend. Man kommt mit viel, viel mehr Forschung in Berührung als nur mit der eigenen. Dann ging die Reise tatsächlich weiter in die Einrichtung, für die ich heute verantwortlich bin. Das war dann im Rahmen der ersten Exzellenzinitiative.
Die Research School in Bochum.
Genau, als wir den Antrag geschrieben haben, das war dann tatsächlich auch mit meinem damaligen Doktorvater zusammen. Der war dann Prorektor, hinterher Rektor und wir hatten so die gleiche Idee. Und haben gedacht, wir probieren es einfach mal. Es war etwas komplett Neues, so etwas Zentralisiertes. Und dann durfte ich das aufbauen. Und das war quasi so mein Weg. Also für mich mittlerweile eben nicht mehr Plan B, sondern ich bin einfach froh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein und meinen Plan A tatsächlich verwirklichen zu können.
Also ein Weg, der so gar nicht vorgesehen war und auch nicht angelegt war als akademische Laufbahn, sondern wo es sehr auf persönliche Netzwerke ankam, man auf die zurückgreifen konnte.
Genau. Ja. Und das ist halt sehr, sehr wichtig, gerade wenn man an der Universität ist. Und das ist auch das, was mir, glaube ich, am Anfang gefehlt hat. Ich weiß nicht, ob man dann planbarer ist, wenn so vom Elternhaus schon viel mehr im Bereich Universität und diese Karrierewege auch thematisiert werden. Man braucht tatsächlich Mentoren, man braucht Gespräche, um zu wissen, was man kann oder was man vielleicht auch nicht kann.
Okay, irgendwo Türen aufgehen oder?
Ja.
Frau Reiter, wie war das bei Ihnen?
Ja, auch erstmal von mir. Hallo und vielen Dank für die nette Einladung. Ich bin von Haus aus Physikerin, das heißt, ich habe in Physik mein noch gutes Diplom gemacht, was es damals noch gab, was jetzt der Master ist, habe dann in Physik auch promoviert. Und ich denke schon, der Schritt zur Promotion ist die erste Entscheidung, die man in seinem wissenschaftlichen Leben trifft oder nicht. Und nach der Promotion stellen sich, glaube ich, alle die Frage, bleibe ich oder bleibe ich nicht? Da hatte ich die Möglichkeit zu bleiben. Ich muss sagen, das habe ich nicht leichtfertig gemacht. Manche sagen, die Tür ist offen, ich gehe durch. Ich habe mir das auch überlegt, wo möchte ich hin, wo sehe ich mich dann am Ende meiner Karriere? Also ja, so weit bin ich noch nicht, aber irgendwie in den weiteren Schritten. Und für mich die Gründe zu bleiben war immer, es hat mir immer viel Spaß gemacht. Es ist das Umfeld, in dem ich sein wollte. Das Umfeld ist nicht perfekt, aber es ist da, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und dann habe ich ein Postdoc gemacht. Ich war in meiner Postdoc-Zeit für ein Jahr lang am Imperial College London in Großbritannien.
Auch internationale.
Genau, ich war auch schon einmal vorher ein halbes Jahr unterwegs gewesen und bin dann zurückgekehrt und wurde Juniorprofessorin an der Universität Münster. Mhm. Und das war eine Juniorprofessur ohne Tenure-Track. Das bedeutet, nach den 6 Jahren, kann man noch drüber reden, ob es ein siebtes dazu gibt, wäre halt Schluss gewesen. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesendruck, den man da ausgesetzt ist, wenn man sich halt überlegen muss, ja, wie kommt nach dieser Zeit das Brot auf den Tisch?
Ja, ganz genau. Ja.
Und da hatte ich dann wirklich auch am Ende gesehen, es ergibt sich nichts für mich im Sinne der Professuren. Ich hatte mich beworben, es ist halt nie was geworden in der Zeit. Und dann habe ich halt geschaut, wie geht's für mich weiter. Und da hatte sich die Möglichkeit ergeben, für mich hier an die TU Dortmund zu kommen, sowohl als Wissenschaftlerin zu kommen, aber auch als Geschäftsführerin der Dortmund Graduate School of Physics, wo man sich überlegt hatte, dass man die Doktorandinnen- und Doktorandenausbildung für uns in der Physik etwas mehr strukturieren möchte. Da kann ich gleich noch ein bisschen mehr drüber erzählen, was wir da machen.
Ja.
Und seitdem bin ich jetzt seit 3,5 Jahren hier an der TU Dortmund. Ich muss sagen, es gefällt mir hier sehr gut.
Sehr schön. Haben Sie diese Unterstützung auch gehabt, die Sie sich jetzt, die Sie jetzt anderen geben können im Laufe der Karriere und der Entscheidungen, die Sie treffen mussten? Und
wir sind immer noch sehr in der Wissenschaft darauf angewiesen, auf die Betreuungsperson. Das ist typischerweise der Doktorvater, die Doktormutter. Ja. Die das in einer besser oder schlechter erfüllen. Und ich war immer jemand, ich habe es dann eingefordert. Ich hatte manchmal Fragen, ich habe gefragt, ist das was, wo mich meine Betreuungsperson sieht? Ich habe das auch andere Leute gefragt. Ich glaube aber, da bin ich eher die Ausnahme von der Regel, dass ich das eingefordert habe. Ist immer noch ein Tipp, den ich gebe. Mal einfach fragen, das hilft viel weiter. Und ich denke, wir versuchen das jetzt nicht nur auf Abruf zu kriegen von den Doktorandinnen und Doktoranden, sondern in unserer Graduate School versuchen wir das auch ein bisschen zu systematisieren, sodass es nicht mehr wirklich nur darauf ankommt, habe ich gefragt, sondern eigentlich sollte man drüber reden. Es sollte der Raum dafür da sein, dass drüber geredet wird und dass sich diese Fragen gestellt werden und dass diese Fragen auch mit Menschen besprochen werden, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung und eine andere Blickweise haben.
Ja. Das knüpft ja ein bisschen auch an die Folge 2 an, wo Frau Havenet dann ja erzählt hat, wie wichtig es ihr ist, ein Umfeld zu schaffen, in der Forscherinnen und Forscher sich auch wirklich entfalten können und tatsächlich Möglichkeit haben, sich sozusagen zu entwickeln.
Ich glaube, gerade für unsere Doktorandinnen und Doktoranden steht erstmal im Vordergrund, dass sie ihre Promotion hervorragend machen. Das ist natürlich ganz wichtig für die und sie machen sich auch viele Gedanken, wo geht's danach weiter. Für manche ergibt sich die Möglichkeit, so wie bei mir, an der Universität zu bleiben. Aber wir sehen halt auch, natürlich sprechen die mit den Leuten, die 2-3 Jahre älter sind als sie. Und da sind sehr viele in der Physik gerade in die Industrie gegangen, weil wir haben die Möglichkeit, technische Berufe aufzugreifen, aber auch Beratungsberufe. Und dann laden wir auch explizit Ehemalige ein, die dann darüber berichten, wie mal mein Weg in die Industrie oder wie war mein Weg in den Beruf, in den ich jetzt bin. Das kann ja auch ein Start-up sein. Wir hatten auch schon mal jemanden da, der berichtete, wie war meine Ausgründung. Und deswegen, ja, es gibt mehr darüber gesprochen. Ich glaube, es ist jetzt einfach mehr auf dem Tisch. Vorher war das so ein bisschen mal in der Kneipe abends gewesen und dann, ach, kannst du mal erzählen? Und jetzt sprechen wir in der Gruppe drüber. Und so ist es für alle zugänglich. Und ich denke, das ist was, was wirklich schön ist.
Mhm. Also Sie haben gerade früher genannt. Vielleicht kann ich ein bisschen von früher sprechen.
Ich glaube, das ist noch mal, ja. Da ist noch ein bisschen mehr Zeit zu früher. Das ist immer so ein dehnbarer Begriff.
Ja, also ich finde früher, wenn es um die Unterstützung von jungen Wissenschaftlerinnen auf dem Karriereweg geht, ist tatsächlich 2005, 2006, als wir angefangen haben.
Ja.
Also die Graduiertenkollegs der DFG, die existieren seit 1990. Und das heißt, bis 2005 waren es nur 15 Jahre und es waren die Unterstützungen, die es bis dahin gab, waren tatsächlich Drittmittel gefördert von der DFG. Wirkliche Unterstützungsmöglichkeiten an den Universitäten, zentrale oder dezentrale, gab es offen gestanden nur super spärlich.
Ja, absolut.
Und die Exzellenzinitiative hat ja genau das gewollt, dass sie gesagt hat, wir möchten ganz gerne die Universitäten animieren, ein bisschen kreativ zu sein. Als wir damals uns da beteiligt haben, hat man natürlich viel Gespräche auch geführt mit der DFG und die haben immer gesagt, bitte malen Sie. Bitte malen Sie. Und dann haben wir gedacht, so, okay, malen bedeutet kreativ sein, einfach mal outside the box denken, was anderes denken. Und die Chance haben wir, glaube ich, ganz gut genutzt. Also es ist ja auch einfacher, wenn nichts existiert, eine Idee zu haben und was zu machen, als wenn schon ganz viel existiert. Und da hatten wir halt einfach Glück. Und im Unterschied jetzt zu Ihrer mehr thematisch oder Forschungsbereich fokussierten Graduiertenschule ist die Research School ja eine, die die ganze Universität umspannt. Und die Research School ist für alle Doktoranden zuständig. Und das bedeutet nicht wissenschaftlich, also die Wissenschaft und alles, was damit zu tun hat, ist natürlich in den Fakultäten verortet. Und dafür sind auch die Profs und die Fakultäten zuständig. Aber alles, was darüber hinausgeht, das, was Sie auch gerade gesagt haben, Frau Reiter, Unterstützung während der Promotion oder Karrierevorbereitung, und was ich bin ja auch angefangen mit dem Biologenblick und dann hat man auf einmal so eine School und baut die für die ganze Universität auf, kommt mit Geisteswissenschaftlern zusammen. Und bevor wir halt angefangen haben, die School tatsächlich dann aufzubauen, musste sie erstmal bewilligt werden. Und das war schon ein unheimlich universitätsverändernder Prozess, weil auf einmal Professoren aus all diesen Fachbereichen zusammenkommen mussten. Die mussten üben für eine Begehung, die damals vor Ort in Bonn war. Mhm. Die mussten zusammenarbeiten. Wir mussten im Vorfeld uns auf eine gemeinsame Sprache verständigen. Und das war so, also finde ich heute noch toll, wenn ich dann zurückdenke, es war so toll zu sehen, wie die Professoren Interesse hatten. Also das hat auch etwas verändert in der Universität und war dann quasi der Baustein für die Research School. Und dort haben wir es dann genauso mit den Doktoranden gemacht, die wir dann, ob sie es wollten oder nicht, zusammengepfercht haben, alle Disziplinen. Und das an sich, klar, man hat ein Programm, aber das an sich hat einen wahnsinnig großen Wert, Interdisziplinarität, voneinander zu lernen.
Aber wir hatten jetzt eigentlich chronologisch begonnen mit der Research School. Vielleicht verschaffen wir uns erstmal so einen Überblick, was es eigentlich mittlerweile an Strukturen gibt. Das ist ja enorm. Das ist, wenn man sich mal die Webseiten anschaut, der UAR zum Beispiel, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen, und sich da allein Graduiertenkollegs mal anschaut, das ist ja eine lange, lange Liste, die da mittlerweile für das Ruhrgebiet steht. Was gibt es an der TU Dortmund?
Wir haben ja ganz viele Promovierende bei uns und der erste Punkt ist, wo werden die Promovierenden draus bezahlt? Also das ist was Schönes, das muss ich sagen, da ist die Physik ein unglaublicher, also Vorreiter. Es ist aber auch irgendwie sehr natürlich in unserem Fachbereich Bezahlung. Weil am Ende des Tages wollen wir was zu essen haben. Ohne das können wir auch keine Wissenschaft machen. Da sind auch schon in diesem Punkt die unterschiedlichen Fachbereiche sehr unterschiedlich. Mhm. Und jetzt haben wir manche Promovierenden, die sitzen auf einer Stelle, die wird bezahlt von der Professur aus, beziehungsweise dann vom Land aus. Die sind gar nicht in diesen Strukturen drin gewesen. Und auf der anderen Seite haben wir die Promovierenden, die sind in graduierten Kollegs. Und da wird ganz viel Förderung gemacht. Und wir haben jetzt Dortmund Graduate School of Physics geschaffen, damit alle unsere Promovierenden eigentlich auch Struktur haben und auch die tollen Möglichkeiten haben. Weil was ich bin, ist ein bisschen so eine Informationsschnittstelle.
Ja.
Die kennen oft gar nicht, egal wo sie herkommt, die kennen gar nicht diese ganzen tollen Angebote, die da sind, müssten sie halt selber machen. Aber wir sagen jetzt so, schaut doch mal, da ist ganz viel da, da könnte ganz viel gemacht werden. Da kann man sich jetzt nicht nur fachlich weiterbilden, sondern da kann man genau zum Beispiel zum Karriereforum gehen, was in der, das ist wirklich in der Ruhr passiert. Da kann man zusammen gehen zu unserem Graduate-Zentrum. Das sind die Kurse anbieten, entweder an der TU Dortmund oder an der RUB, wo man sagen kann, ich möchte was lernen über Academic Writing. Und das ist ja total toll. Oder ich möchte lernen, wie präsentiere ich mich richtig? Ein ganz wichtiger Skill heutzutage. Wie mache ich meinen Poster richtig? Wie mache ich meinen Vortrag richtig? Und dann natürlich auch Skills, wie wird es dann nachher mit der Promotion? Wie schreibe ich die gut zusammen? Wie kann ich dann meine gute Disputation machen? Ganz zentrale Fragen für die. Und das sind ja erstmal Strukturen, die wurden genau dadurch geschaffen. Aber jetzt müssen wir die Leute da ja auch hinbringen, wenn sie erstmal gar nicht intrinsisch dahin wollen. Und da helfe ich ganz viel weiter, dass das auch wahrgenommen wird.
Das heißt, es gibt einmal ganz konkret für Physiker und Physikerinnen die Graduate School und für alle anderen in Dortmund gibt es da ähnliche?
Das ist halt das Graduate-Zentrum. Das klingt immer ein bisschen gleich, weil alles mit Graduate anfängt, Aber das ist genau das, was die Kurse anbietet, bei denen sich unsere Doktorandinnen und Doktoranden weiterbilden können. Also wir machen gar nicht diese Ausbildung in den überfachlichen Skills selber, sondern wir bieten die Struktur dafür, dass sie dahin gehen können und sollen.
Okay. Und wird man da Mitglied qua Promotionsstudiumsbeginn?
Genau, also genau, mit der Eintragung? Genau. Wir haben unsere Promotionsordnung daraufhin geändert, dass alle unsere Promotionsstudierenden Mitglied in der Dortmund Graduate School of Physics sind.
Okay.
Jetzt sage ich immer können und sollen. Wir haben halt auch eine Strukturierung dabei gebracht, die ich persönlich als sehr wichtig empfinde. Und da möchte ich zwei Säulen nennen. Das erste ist, wir haben jetzt auch wieder Creditpunkte. Das klingt jetzt erstmal wie eine Belastung, muss ich wieder studieren für unsere Promovierenden, weil eigentlich wollen die am liebsten ins Labor gehen oder vom Computer sitzen und den ganzen Tag nur Forschung machen. Aber nein, das ist eigentlich etwas, was so gestaltet ist, dass man es eh sehr schnell erreicht. Also man sollte eigentlich auch mal veröffentlichen in der Physik, dann gibt es dafür Creditpunkte. Man sollte auch eigentlich auch mal rausgehen auf eine Konferenz und so sammelt sich das zusammen. Was zwei sehr wichtige Punkte darin sind, wir haben zwei verpflichtende Module. Zum einen sagen wir gute wissenschaftliche Praxis, da muss man einmal einen Kurs zu machen. Mhm. Und das zweite ist ein Kurs über Chancengleichheit und Diversität. Also auch, dass wir sagen, ja, auch hier sehen wir so ein wichtiges Thema, dass wir darin weiterbilden wollen. Das ist die erste Säule. Und die zweite Säule ist, dass wir wirklich regelmäßige Feedbackgespräche haben und darüber auch eine Qualitätskontrolle in Form von jährlichen Berichten haben. Das heißt, wir fordern alle auf, beide Seiten, also nicht nur die Studierenden oder Promovierenden, sondern auch die Betreuungspersonen, sich wenigstens einmal im Jahr für eine Stunde zusammenzusetzen und genau diese Fragen zu stellen. Wo geht's eigentlich hin? Mhm. Wo sind deine Stärken? Wo sind deine Schwächen? Was ist das, was wir ausbauen wollen? Vielleicht Wünsche diskutieren. Und dann natürlich in Jahr 3 oder 4, je nachdem, wenn man das Ende der Promotion in Sicht hat, auch mal zu diskutieren, wo geht's hin in die Industrie, in die Wissenschaft und wie kann man dafür die besten Voraussetzungen schaffen? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir zusätzlich zu den übergeordneten Strukturen auch in die Fachbereiche reingehen, weil wenn es zu abstrakt ist, dann scheinen die Studierenden es nicht greifen zu können erstmal. Und so ist wirklich jemand da, wo sie auch das Gesicht kennen, wo ich sitze ja im Fachbereich drin und die Hemmschwelle, mich anzusprechen, ist hoffentlich gering.
Mhm. Gibt es auch sozusagen Mitwirkungsmöglichkeiten für die Promovierenden? Können die mitgestalten?
Auf jeden Fall. Das ist uns auch total wichtig, dass es auch ein Mitspracherecht gibt. Wir haben halt einen Vorstand, der sich zusammensetzt wie ein wissenschaftliches Gremium. Das heißt, da sind sowohl Professorinnen als auch Professoren drin, aber auch wissenschaftliche Mitarbeitende mit und ohne Promotionsrecht, so muss ich das jetzt formal sagen. Aber das heißt, da sind auch unsere Doktorandinnen drin. Und das heißt auch, bitte sagen, wenn etwas schiefläuft, wenn etwas anders laufen soll. Und ich versuche immer zu mehr, sag ich mal, Eigeninitiative zur Gestaltung zu motivieren, indem promovierende Treffen gemacht werden. Und dann ist natürlich für mich selbstverständlich klar, und ich versuche es auch immer zu sagen, ja, da helfe ich dabei, wenn der Raum gemietet werden muss, manchmal ganz weltliche Probleme, wenn eine Pizza auf dem Tisch stehen soll oder so etwas. Oder aber auch, wenn mal jemand eingeladen werden soll. Ja. Dann heißt, oh ja, wir interessieren uns alle sehr stark für das Thema Beratung. Gehen einige unserer Promovierenden jetzt hin. Können wir mal jemanden von einer Firma aus der Beratung einladen, damit diese Person erzählt, wie ist es denn da eigentlich?
Okay, das heißt, das ist ein wachsender Prozess.
Wir machen das jetzt seit 2,5 Jahren. Also 2022 brauchten wir noch so ein bisschen, so ein Jahr lang zum Starten. Unsere ersten Promovierenden sind gerade erst fertig geworden. Ich weiß gar nicht, ob sie ihre Verteidigung schon hatten, aber das, da sieht man, wie jung wir das gerade machen. Aber jetzt sieht man auch schon die ersten Erfolge von dieser ganzen Initiative. Weil Promovierende, es gibt oft diese, bei 9 von 10 Promovierenden ist alles gut. Und die wollen wir auch mit wirklich möglichst wenig Bürokratie belasten. Weil die sollen ja wirklich Zeit haben, ihre Forschung zu machen, ihren Forschungsideen zu verfolgen. Aber es gibt auch immer mal wieder Konflikte und es gibt mal Tiefphasen und die wollen wir auch abholen. Mhm. Und da wollen wir halt auch sagen, ja, wir sehen, eine Promotion ist mehr als nur Forschung machen. Es gibt alle möglichen lebensgroßen Blöcke, die einen oder Steine, die einen weggeschmissen werden. Und da sagen wir auch so, ja, das wird dann wenigstens auch auf den Tisch gebracht, entweder in den Feedbackgesprächen, aber wir haben auch zwei Vertrauenspersonen im Fachbereich benannt, wo nicht nur Studierende im Bachelor und Master, aber auch unsere Promovierenden aufgefordert werden, hinzugehen. Mhm. Und dann kann man sehen, ist es etwas, wo wir Aktion machen müssen? Ist es vielleicht auch etwas, das legt sich wieder in 2 Monaten? Also es gibt ja die ganze Bandbreite an Problemen, aber es gibt manchmal auch wirklich Sachen, wo wir dran gehen müssen, auch als Fakultät.
Mhm. Sehr spannend. Also allein darüber könnte man tatsächlich so tief einsteigen, dass das ist so schade, dass wir jetzt sozusagen hier noch bei den Strukturen bleiben. Aber nochmal zurück zur Research School. Die ist ja tatsächlich, wenn man so will, ein Kind der ersten Exzellenzinitiativphase gewesen und letztendlich, wenn man es so sagen will, auch dasjenige, was dann tatsächlich umgesetzt wurde. Inwiefern war das ein Role Model für auch die anderen Strukturen, die ja dann geschaffen wurden? Christiane, kannst du uns einmal nochmal erklären, ja, wie das eine zum anderen kam und wie daraus sozusagen ein universitätsübergreifendes Netz zusammengekommen ist und wie das auch heute noch zusammenwirkt?
Für die Research School war das am Anfang eine ziemliche Herausforderung. Also hier, ich kann jetzt ja erstmal nur für die RUB sprechen. Wir haben schon immer 4, 5 Graduiertenkollegs gehabt, das heißt DFG-geförderte Graduiertenkollegs. Mhm. Dann haben wir aber auch solche Graduiertenkollegs aus den Fakultäten heraus, wie das jetzt an der TU Dortmund ist, zum Beispiel in der Biologie schon sehr lange, in der Chemie auch sehr, sehr lange. Und wir mussten jetzt gucken, wenn es da so ein Dach gibt als Research School, wie passt das denn mit denen zusammen? Weil wir möchten ja nichts doppelt machen, sondern wir möchten unterstützen. Das war am Anfang gar nicht so einfach, weil natürlich auch manchmal so ein Gedanke, die wollen uns was wegnehmen, kommt und das möchte man ja nicht. Also das war ein relativ langer Prozess, um mit den Fakultäten auch tatsächlich zusammenzukommen und zu sagen, wir nehmen euch nichts weg, sondern wir geben euch etwas. Ihr seid nach wie vor für die Forschung zuständig und wir harmonisieren quasi unsere Curriculum ist vielleicht ein bisschen zu harter Ausdruck, aber Vorgaben oder strukturierte Programme. Ich hatte schon immer die Idee, dass man vielleicht auch mal was für alle 3 Universitäten gemeinsam machen kann. Und dann haben wir uns 2015, ist dann diese Idee mal so langsam reingekommen. Die Universitätsallianz existierte da ja auch schon über oder fast 10 Jahre.
2007, glaube ich.
Genau, 2007 ist die gegründet worden. Und das heißt auch schon Erfahrungswerte. Wie arbeitet man denn zusammen? Und dann sind wir wirklich eher richtig low-level mit so einer Nachwuchs-AG, damals durfte man noch Nachwuchs sagen, Nachwuchsförderungs-AG.
Early Career Researchers
AG. Ja, heute ist das Wissenschaftlerinnen eben auf dem Karriereweg oder in frühen Karrierephasen. Mhm. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann ist diese Idee der Research Academy entstanden und die ist dann gefördert worden von den 3 Universitäten, aber auch vom Land und von Merkur. Und die ist 2017 ist sie dann gestartet. Und 2018 sehr, sehr konzentriert mit einer Koordinatorin. Also die Akteure sind die 3 lokalen Einrichtungen. Mhm. Wir machen quasi alles, aber wir bieten das unter diesem Dach an. Die Promotion ist nach wie vor sehr auf die Universität konzentriert. Das ist ein formaler Prozess. Das ist auch, wäre auch total wuschelig, wenn man da jetzt, vielleicht ist das eine Zukunftsperspektive, aber momentan eben noch nicht. Da bleibt man sehr in der Universität, lokal, aber bei den Postdocs ist die Research Academy wirklich extrem, also eine extrem gute Einrichtung, weil man eine andere kritische Masse hat. Mhm. Wenn wir im Rahmen der Research Academy etwas anbieten für Postdocs, haben wir eben alle 3 Universitäten, die dann die Person oder wo die Aktivitäten beworben werden, die dann teilnehmen. Das ist das, was in der Research Academy angeboten wird. Und dort werden alle karriererelevanten Veranstaltungen angeboten. Also akademische Karriere oder Karriere außerhalb des akademischen Umfelds, sagen wir mal.
Also die Vernetzung mit Wirtschaft zum Beispiel, das ins Gespräch kommen.
NGOs prinzipiell, auch Startup ist immer ein Thema. Ja. Wie mache ich das denn vielleicht auch noch parallel? Und das bieten wir auch alles unter dem Dach der Research Academy an, weil es auch diesen Vernetzungseffekt hat. Das darf man nicht unterschätzen. Wir bringen damit die Promovierenden und die Postdocs aller 3 Universitäten zusammen. Mhm. Und das hat natürlich, also das ist ja ein wissenschaftliches Umfeld. Man hat ja auch, man kann sich ja auch wissenschaftlich austauschen, beziehungsweise auch zum Beispiel Geräte von einer anderen Universität nutzen, Know-how einer anderen Universität nutzen.
Ja. Was in dem Ruhr Innovation Lab, die beiden Rektoren hatten es erwähnt, auch ein wichtiger Faktor ist, dass man zum Beispiel Technik auch mal bündeln kann, dass man sagt, müssen ja nicht beide die gleiche Infrastruktur vorhalten, sondern die eine Hochschule kann sich tatsächlich dann das sehr Aufwendige leisten, die anderen nutzen es mit und dafür können die anderen Gelder, die frei werden, dadurch woanders genutzt werden. Und gleichzeitig ist man tatsächlich dann auch in einem echten Austausch und nicht sozusagen nur auf dem Papier miteinander vernetzt.
Und du hattest noch, weil das ist ja ein schönes Stichwort, mit dem Role Model. Also Research School war tatsächlich ein Role Model, ist auch vom Wissenschaftsrat als Role Model ausgewiesen worden. Und jetzt vielleicht nicht nur auf die beiden Nachbaruniversitäten bezogen, sicherlich war man da auch ein bisschen ein Vorbild. Und auch im Aufbau der Research Academy wurden dann auch noch der Aufbau der beiden lokalen Einrichtungen wurde extrem unterstützt, sodass man dann jetzt wirklich sehr parallel arbeiten kann, sondern auch für Deutschland. Also damals wir und München, also die TU München, wir waren die einzigen, die eine zentralisierte Struktur beantragt haben. Alle anderen haben in der Exzellenzinitiative quasi größere Graduiertenkollegs beantragt. Mhm. Und wir hatten eben diese wirklich nicht fachliche, nicht fachlichen Zuschnitt und sind als Role Model tatsächlich gelaufen. Und die meisten Universitäten mittlerweile in Deutschland haben irgendwie eine zentrale Verantwortung für junge Wissenschaftlerinnen. Das muss nicht eine Einrichtung sein, das sind auch manchmal Stabstellen, das sind Personen, die irgendwo noch sitzen, aber für die DFG ist es mittlerweile auch bei Anträgen und auch bei anderen Förderorganisationen ist es Voraussetzung, dass man eben eine irgendwie geartete zentrale Struktur hat, um junge Menschen während der Promotion und auch mittlerweile im Postdoc, in der Postdoc-Phase zu unterstützen.
Ja, deswegen Netzwerken ist, glaube ich, das Stichwort.
Ja.
Wir haben einen O-Ton mitgebracht von einer Doktorandin, mittlerweile Postdoc, die uns erzählt hat, was für sie zum Beispiel besonders wichtig war. Wir hören Julia Wolf. Sie ist Postdoc an der Ruhr-Universität in Bochum und erzählt uns, was für sie besonders wichtig war.
Ich bin Julia Wolf. Ich bin Postdoc an der Philosophiefakultät hier an der Ruhr-Universität. Und ich habe auch tatsächlich meine Promotion hier in Bochum abgeschlossen, auch in Philosophie. Zur Research School bin ich während meiner Promotion tatsächlich gekommen. Ich habe darüber ein Research Stay im Ausland finanziert bekommen, wofür ich den Antrag gestellt hatte. Sowie, was vielleicht noch besonderer war, dass wir als Gruppe von Doktoranden in der Philosophieabteilung uns damals zusammengeschlossen haben und Geld bekommen haben, um einen eigenen Workshop zu organisieren für Early Career Researchers in der Philosophie. Zu dem Förderprogramm sollte ich wahrscheinlich auch noch dazu sagen, dass das auch den besonderen Aspekt von Peer Review hat, also dass es tatsächlich von anderen Doktoranden begutachtet wird und in einer späteren Stufe dann auch von Postdocs, so wie mir jetzt im Rahmen des Early Researchers Boards. Das ist wirklich auch etwas, was ich auch als großen Vorteil sehe, weil es hilft einem ungemein, Anträge zu schreiben, wenn man selbst halt mal auf der anderen Seite gesessen hat und gesehen hat, okay, wie ist das überhaupt, wenn ich den Antrag von jemand anderen lese?
Frau Reiter, inwiefern ist das eine ganz wichtige Eigenschaft, die auch jetzt in Ihrer Graduate School, Sie hatten es ja schon angesprochen, eine Rolle spielt, die zunehmend wichtig ist, wenn man so einen Beruf, Berufswunsch, Berufsziel vor sich hat?
Ich denke aber, was ich hier raushöre, was eine ganz besondere, wichtige Fähigkeit ist, ist der Perspektivenwechsel. Und ich glaube, den Perspektivenwechsel zu vollziehen, geht, wie das gerade beschrieben wurde, am besten mal durch selber machen, auf der anderen Seite sitzen, mal sein erstes Gutachten schreiben, mal als erstes mal drüber nachdenken, wie bewerte ich das, anstatt immer nur zu sagen, wie schreibe ich das selber. Und ich glaube, das ist die wunderbare Erfahrung, die alle machen sollten. Und das ist immer so ein bisschen, wie viel Eigeninitiative steckt man rein, wann kommt es? Es kommt auf jeden Fall, ich sage jetzt auch hier für meine Disziplin, wenn man dann bleibt als Postdoc, da wird man auf jeden Fall gefragt, ob man mal etwas begutachtet, weil wir sind alle immer auf der Suche nach Gutachterinnen und Gutachtern, jetzt vielleicht mal das erste Paper sein und da fällt was auf, aber es ist halt auch dieses Peer-Feedback, es ist oft mal etwas Besseres, als wenn das Feedback immer von oben kommt, weil man ist ein bisschen milder miteinander, man ist ein bisschen, ach, ich stecke ja auch selber drin und man will den anderen vielleicht auch nicht in die Pfanne hauen oder die andere Und da lernt man auch einiges. Ja, wie sage ich jetzt etwas? Ich möchte etwas kritisieren, also im Sinne von verbessern, aber ich möchte es trotzdem konstruktiv sagen. Mhm. Und da muss ich sagen, erlebe ich einfach aus meinem Alltag, auch schon in der Lehre, dass die junge Generation, die da jetzt sitzt, unsere Studierenden, das sehr gut machen auch schon. Mhm. Aber ich glaube auch, gerade für Anträge, dieser Perspektivewechsel, der wird einem nicht immer geboten. Und der ist unglaublich hilfreich, dass man das schafft, einfach mehr Skills zu bekommen.
Die ganze Liste an Skills, da lade ich nur alle ein, schaut euch da die Webseiten an, der verschiedenen Graduiertenschool, der Research School oder eben der Research Academy. Da seht ihr, wie wahnsinnig vielfältig mittlerweile da das Angebot ist. Ja. Ich möchte jetzt das letzte Stichwort noch das Thema Internationalisierung. Auch dazu haben wir uns einen kleinen O-Ton mitgebracht, der so ein bisschen mal zeigt, wie sowas dann wirklich im Alltag aussieht. Was bedeutet internationale Perspektive für Young Researchers im Alltag? Und da hören wir jetzt einmal auch kurz rein.
So, mein Name ist Niklas Rilke. Ich bin Promovierender an der IGSN, der International Graduate School of Neuroscience, und promovierender in Neurowissenschaften und hatte jetzt die Möglichkeit, über Unterstützung durch die RUP Research School nach Japan zu reisen und dort den ISNI-Kongress 2025 zu besuchen. Das ist der Kongress der Neuroimmunologie, der International Society for Neuroimmunology. Und das war geprägt von ganz vielen Highlights, unter anderem dessen, dass ich knapp 8 Stunden, bevor er den Nobelpreis gewonnen hat, noch eine Vorlesung von Shimon Sakaguchi hören durfte live. Das war mit Sicherheit ganz besonders, aber auch das Interagieren mit einigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat den Besuch sehr, sehr einzigartig gemacht, und das wäre ohne diese Unterstützung nicht möglich gewesen. Darüber hinaus war es mir möglich, durch die Unterstützung der Research School in Bochum eine 2-tägige Konferenz zu veranstalten. Da haben wir Gäste aus der ganzen Welt einladen können, unter anderem aus Harvard und Cambridge. Das war ein total schöner Erfolg, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt sich zu vernetzen, spannende Diskussionen zu führen und das Feld der Neuroimmunologie in Bochum sehr groß zu bearbeiten. Und auch über diese 2 Tage bin ich sehr dankbar, durch die RUP Research School das ermöglicht bekommen zu haben. Das war auf jeden Fall sehr wichtig für meine weitere Karriere.
Warum ist das so wichtig, die Internationalisierung, jetzt gerade in dieser Early-Career-Phase?
Also Forschung ist international. Mhm. Also das ist ja ein Mehrwert für die Forschung an sich. Ich komme mit anderen Wissenschaftlern zusammen, das ist das eine, also es ist diese wissenschaftliche Komponente, aber die jungen Leute lernen ja auch andere Wissenschaftskulturen kennen und auch andere Wissenschaftssysteme. Das ist natürlich toll, wenn man jetzt hört, diese O-Töne, dass das so gut bei den Promovierenden ankommt. Und in der ersten Phase haben wir uns ja schon so ein bisschen gedacht, irgendwie könnte Internationalisierung eine Rolle spielen, und jeder Promovierende hat eine Allowance bekommen pro Jahr. Also 1000 Euro Allowance hieß es. Und bei der Auswertung haben wir gesehen, dass die meisten das tatsächlich für Konferenzen und Forschungsaufenthalte benutzen. Und das war so ein bisschen der Incentive dafür, in der zweiten Phase darüber nachzudenken, warum nicht komplett auf Internationalisierung zu fokussieren. Und deswegen haben wir diese verschiedenen Förderlinien entwickelt. Diese Outgoing nennt man das dann, Förderlinien, also die Promovierenden und Postdocs der RUP rauszuschicken. Im Laufe der zweiten Phase haben wir aber dann auch, und das war wirklich gegen viele Widerstände, dafür gekämpft, dass aber auch Personen reinkommen. Daraus hat sich dann quasi tatsächlich dieser mittlerweile seit doch 6-7 Jahren großer Baustein der Talentakquise des Marketings entwickelt. Und das ist natürlich jetzt in der neuen Exzellenzstrategie ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und da haben wir, glaube ich, im Laufe der letzten Jahre sehr, sehr viel aufgebaut. Du hast vorhin auch von Netzwerken gesprochen. Also wir haben auf der einen Seite die Liaison Offices, aber es gibt ja auch weltweit die deutschen Wissenschafts- und Innovationshäuser, mit denen wir mittlerweile sehr eng vernetzt sind. Also alles, was wir auch anbieten, bieten wir dann über diese Netzwerke an oder DAD-Außenstellen. Das ist super. Man erreicht wirklich weltweit alles. Auch Ausschreibungen können wir darüber lancieren. Wenn man sich wirklich mal anguckt, was die 3 Universitäten zu bieten haben an Forschung, wenn man damit an so einem Stand ist und einfach nur sagt, so, was wollt ihr denn? Außer Zahnmedizin und Agrarwissenschaften haben wir hier eigentlich alles. Das ist wirklich ein Fund. Und dann noch diese gute Unterstützung für junge Wissenschaftler, das ist schon sehr attraktiv. Und was wir dann machen, also das ist gerade im Bereich der Talentakquise super wichtig, und das spielt ja auch jetzt in dem Exzellenzantrag eine Rolle, man muss über das Wissenschaftssystem informieren. Es bringt gar nichts, einfach nur irgendwo hinzufahren und zu sagen, kommt mal her. Also man muss Perspektiven bieten, man muss Transparenz bieten, also sagen, wie läuft denn bei uns eine Karriere ab? Und man darf auch nicht davon ausgehen, dass man die Leute haben möchte, also kein Braindrain-Gedanke, sondern immer dieses Brain-Circulation, zu sagen, kommt doch einfach zu uns. 4, 5 Jahre hier Forschung machen, dann geht ihr wieder. Damit habe ich auch ein internationales Netzwerk geschaffen.
Ich würd gerne noch eine Sache ergänzen, wenn wir über Internationalisierung und Forschung ist international reden. Ich glaube, was sich in den letzten Jahren sehr viel verändert hat, ist auch der Gedanke, dass wir nicht nur Forscherinnen und Forscher fachlich ausbilden, sondern wir wollen ja auch kritische, weltoffene Bürgerinnen ausbilden. Und Internationalisierung ist das, was einem die Perspektive gibt. Wenn, wir das haben das gerade so schön gehört, ein Forschungsaufenthalt in Japan stattgefunden hat, das ändert einfach die Sicht auf die Welt. Wenn man mal, auch wenn es nur in Frankreich, was jetzt etwas näher dran ist, war, wenn man da ein halbes Jahr lang gelebt hat und nicht nur als Besucherin oder Besucher da war, das ändert die Perspektive darauf, wie man zum Beispiel die EU sieht, wenn man sagt, oh ja, jetzt verstehe ich, dass da so viel diskutiert wird oder auch auf der Weltbühne so viel diskutiert wird. Ja. Und wir bilden sehr intellektuell fähige Menschen aus, die vielleicht ja auch in Entscheidungspositionen gehen und dass diese Menschen auch mehr mitbringen als nur das Fachwissen, nämlich gewisse Perspektiven, das Verständnis für andere Menschen von anderen Kulturen mit anderen Hintergründen, auch das Verständnis, was ich gerade sagte, für Diversität, Chancengleichheit. Das ist ja auch etwas, was wir nicht vernachlässigen sollten, sondern was wir fördern müssen. Und ich glaube, das ist auch was wir zukunftsgerichtet in die Ausbildung von Doktorandinnen und Doktoranden hereinbringen werden, auch noch verstärkt, genau durch solche Strukturen, die wir haben und die wir hoffentlich dann auch ausbauen, dass wir sagen, ja, wir haben wirklich kritische und weltoffene und wirklich demokratiefördernde Bürgerinnen und Bürger ausgebildet. Vielleicht nicht, weil Ausbildung denkt man immer nur an Schule. Nein, das geht weiter bis das ganze Leben lang.
Auf jeden Fall auch Verantwortung. Ja, dass man verantwortungsvoll mit dem umgeht, was man macht und was man sagt, da trägt auch Internationalisierung extrem zu bei.
Ja, und das ist einfach auch etwas, was man in diesem Ganzen gar nicht vernachlässigen darf. Und da ist sehr viel Ausbaupotenzial von den Strukturen her, weil das machen Einzelne, wir hören eben einzelne Sachen, aber wir brauchen Strukturen dafür.
Ja. Ich nehme auf jeden Fall als Feedback oder als Schlusspunkt mit, Frau Reiter, auch ganz besonders, was Sie jetzt zum Schluss gesagt haben, dass es neben der fachlichen Ausbildung und dem Vernetzen, wofür wir diese Strukturen ja haben, Christian hat es ja geschildert, wie sich das über die Jahre entwickelt hat, zunehmend auch um Skills, auf Skills ankommt, die auf einer ganz anderen Ebene sind. Das ist das Stichwort Demokratisierung und Verantwortung und natürlich das auch einer interkulturellen Kompetenz, nennen wir es mal so, die einfach notwendig ist, um mündig zu sein und vor allen Dingen auch Verantwortung übernehmen zu können, egal ob in der Forschung oder später vielleicht auch in der Wirtschaft oder für das eigene Leben einfach im sozialen Umfeld. Das kann ja auch vor der Haustür beginnen. Aber ich danke Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich für das Gespräch und auch für die Einblicke. Man merkt, dass Sie beide für das Thema brennen, dass es Ihnen sehr, sehr wichtig ist, auch darüber zu sprechen. Und beides nehmen wir mit. Und in der nächsten Folge werden wir genau da nämlich anschließen, uns einen anderen Weg noch angucken. Wir haben es ja schon angedeutet, nämlich jenseits von der Institution Wissenschaft und der Institution Wirtschaft sich vielleicht sogar eigene Pfade zu bauen durch eine Gründung, durch ein Startup, durch das Selbstständigmachen. Das wird uns in der nächsten Folge beschäftigen. Bis dahin, machen Sie es gut und vielen Dank fürs Zuhören.